ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.
Friedrichshafener Bildungsgespräche. Zu Gast Professor Dr. Peter Schrohschneider zum Thema Identität der deutschen Universität.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wurde in den letzten Tagen nicht alles über die Universität gesagt? Und in der Tat ist das eine interessante Frage, was in den letzten Tagen nicht über die Universität gesagt worden ist. Was ist von der Idee der Universität in dem Lärm um die Universität nicht mehr zu hören? Wird medial wie politisch deswegen vielleicht so überraschend, laut wie umarmend über Bologna gestritten, um über etwas anderes nicht streiten zu müssen? Zum Beispiel, was sind die wieder- und neu zu entdeckenden Verantwortungen, Finanzierungen, Funktionen und Freiheiten von Universitäten in einer globalen Wissensgesellschaft, die nicht mehr auf die autoritäre Qualität der Wahrheit, sondern auf die zweifelnde Qualität der Wahrscheinlichkeit vertrauen kann? Warum ist die wichtigste Vokabel in diesen Tagen die des Protestes? Wir wissen, die kommunikativ integrierendste Interaktionsform. Also eine Vokabel des Streiks, der Arbeitsniederlegung, der Immobilität. Brauchen wir nicht gerade jetzt eine neue geistige Beweglichkeit, eine Arbeitsbereitschaft für die Universität? Meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir nicht gerade jetzt in den Zeiten der Ausdifferenzierung eines vielleicht eher aus Versehen vermassten Hochschulwesens eine neue Identitätsdiskussion, statt die sich wechselseitig aufeinander verweisenden Lärmereien? Braucht es nicht jetzt gerade eine freie, eine bewegliche, eine unbedingte Akademia in der Diskussion über die Fortsetzung der Idee der Akademie? Und Jacques Derrida, ein Philosoph, den wir nun hier an diesem Hause strapazieren und nicht zuletzt natürlich auch aufgrund seiner 1998 in Stanford gehaltenen Presidential Lecture, hat genau zu dieser Unbedingtheit gesagt, sie ist de facto unmöglich. Er verweist dabei auf den Idealtyp einer freien Universität, die sich in einem dauerhaft kritischen Zustand bewegt, in der Mischung aus dem Recht zum Widerstand einerseits und der Verantwortung andererseits. Und so schreibt Derrida präzise, ich zitiere, wir müssen für diese Freiheit der Universität die Verantwortung übernehmen, indem wir uns mit allen Kräften für sie engagieren, nicht in Gestalt von Verlautbarung und Erklärung, sondern in unserer Arbeit in actu und in dem, was wir durch die Ereignisse kommen heißen. Könnte also diese Idee der Identität der Universität nicht gerade die sein, dass der produktive, der arbeitende Widerstand, die Kritik an ihr selbst in ihr vorkommen darf, ja, vorkommen muss? Und wenn wir an Karl Jaspers Ideen zur Idee der Universität in seiner zweiten Auflage direkt im Nachgang des Zweiten Weltkrieges denken, dann gibt es dafür einige wichtige Belege. Organisationen, so könnte man sagen, die den Widerstand gegen sich selbst organisational nutzen, nennen wir heute Wissensorganisationen. Warum also auch nicht auch Universitäten, die prinzipiell das Problem des Prinzips »Gemeinsam sind wir blöd« bei hoher dezentraler Intelligenz aufweisen? Also das spezifische Problem der Universität, dass sie in der Dezentrale alles weiß, was im Zentrum in der Gemeinsamkeit zu einer Verblödung führen kann, so zumindest eine unserer Thesen hier. Und es war Niklas Luhmann, der selber soziologisch geschult an einer Gründungsuniversität in Bielefeld das kommunikative Vorgehen des Widerstandes genauestens beschrieb, und zwar mit dem Ziel der Zerstörung der Legende der Einheit der Universität. Er benannte diese Zerstörungspraktik in seinem kleinen und immer noch lesenswerten Band Universität als Milieu als Wabu-Wabu und meinte damit die Einführung scharfer Praktiken in die Auseinandersetzung zwischen den universitären Gruppen. Die Anwendung von scharfen Praktiken auf Fernerstehenden, also dieses Wabu-Wabu, beginnt nach Luhmann und ich zitiere, mit der Zerstörung der Legende, des Einklangs mit der Institution, mit den Gesamtzielen der Universität, mit der gemeinsamen Sache. Das Wabu-Wabu beginnt, wenn diese Darstellung nicht mehr angenommen, auch nicht mehr taktvoll konziliant, honoriert, sondern offen und für Dritte sichtbar diskreditiert wird. Die Identifikation eines Teils mit dem Ganzen wird als Anmaßung von Herrschaft entlarvt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist also diese Einheit der Differenz als eine mögliche Idee der Identität der Universität vielleicht nicht gerade und auch nicht viel mehr als der Diskurs darüber. Und der in vielen Belangen und vielleicht im Vergleich zu Wilhelm von Humboldt sogar noch lesenswertere Friedrich Schleiermacher schrieb in seinen gelegentlichen Gedanken über Universitäten im deutschen Sinne 1808 einen Satz, der uns hier sehr berühren muss. Ich zitiere, wer bei Pflanzung oder Erneuerung wissenschaftlicher Anstalten mitzuwirken hat, kann sich doch nicht genug vorsehen, ob er auch den Gegenstand, über den er zu ratschlagen hat, und seine einzelnen Teile in ihrer wahren Beziehung aufgefasst habe. Und Sie wissen, dass wir im Jahr 2003 mit dieser Pflanzung und Erneuerung einer wissenschaftlichen Anstalt betraut worden sind, mit dem besonderen Privileg, eine Universität hier in Friedrichshafen gründen zu dürfen. Und deswegen ist er, ich habe diesen Satz dummerweise erst 2004 gelesen, persönlich doch sehr präsent im Gedächtnis geblieben und auch ein wenig prägend für die Idee dieser Universitätsgründung, die wir hier gemeinsam leben, nämlich die Vorsicht davon, wie die einzelnen Teile der Universität in Beziehung stehen. Und diese Vorsicht, diese kontinuierliche Selbstvergewisserung, was die Idee der Universität in einem 21. Jahrhundert ist, diese Suche nach einer Einheit der Differenz, dieser Arena der Ambivalenz, dieser Idee der Identität, dem Universum der Universitas, übrigens als Einheit von Lehrer und Schüler und nicht etwa der Disziplin, wie dann im Nachgang immer wieder auch berichtet wurde. Dies machen wir hier eigentlich jeden Tag und immer öfter im öffentlichen Diskurs bei den Friedrichshafener Bildungsgesprächen mit externen Irritationsagenten. Und so waren Herr Krull hier, Frau Wintermantel, Herr Kempen, Herr Landfried, Frau Schawan. Und wir haben mit Ihnen die unterschiedlichsten Aspekte beleuchten dürfen. Und heute ist es der Zeppelin-Universität und auch mir ganz persönlich eine ganz besondere Freude, mit Peter Strohschneider, ja nicht nur einen der brillanten Analytiker, einen amüsanten Pointierer, also auch einen ausgesuchten Wissenschaftler begrüßen zu dürfen, sondern gleichsam auch einen Wissenschaftsmanager und einen Wissenschaftspolitikmanager begrüßen zu dürfen. Und wir sind sehr froh, dass wir Sie heute Abend trotz allen Streiks auch auf anderen Arenen außerhalb dieser Universität in Friedrichshafen begrüßen dürfen. Es gehört zu einer guten und an dieser Universität auch nicht lieblos durchgeführten Ritualisierung, unsere Gäste angemessen vorzustellen, also Herkunft und Zukunft ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Peter Strohschneider, am 3. Oktober 1955 in Stuttgart geboren, verheiratet mit 3 Kindern.
Nee, eigentlich nicht.
Was? Naja, also, und es ist immer wieder die gleiche Situation. Wir hatten gestern Herr Karasek zu Gast und haben über sämtliche Konstellationen zwischen Männern und Frauen gesprochen. Das war explizit nicht dabei. Und es ist immer das Gleiche. Wenn man über das Private spricht, dann macht man einen wahrscheinlich meistens semantischen Fehler. Also er ist verheiratet mit Daniel Oeller. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle dann noch richtig stellen. Und daraus sind entstanden 3 Kinder.
So ist es.
Moritz, Tabea und Cornelius, um das auch jetzt zu klären, dass ich das gewusst habe. Ja? Nicht, dass man hinterher wieder... Ja, Strohschneider, man kann es sich nicht aussuchen. Es ist Presse im Haus. Und Sie sind als Wissenschaftspolitik-Manager tatsächlich bundesweit im Pendel. Wenn ich das richtig weiß, sind Sie sozusagen in einem Spannungsdreieck zwischen Dresden, München und Köln im Pendel. Das ist richtig. Also das ist schon ordentlich. Begonnen hat es 1975 mit dem Studium der Germanistik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. 84 mit der Promotion abgeschlossen, 91 die Habilitation, die Forschungsschwerpunkte im Bereich der Theorie des höfischen Romans und der Erzählgattungen des 15. bis 17. Jahrhunderts unter Berücksichtigung von Kommunikations-, Medien- und kulturanthropologischen Fragestellungen. 1992 dann Berufung als Lehrstuhlvertreter an der TU Dresden, wo sie 1997 bis 2000 dann ins Wissenschaftsmanagement gestartet sind, nämlich als Dekan der Fakultät und dann 2002 an die Ludwig-Maximilians-Universität rückgekehrt auf die Professur für germanistische Mediavistik. Seit 2005 sind Sie Mitglied im Wissenschaftsrat und wenn ich das jetzt richtig weiß, sind Sie ein Jahr später schon, daran merkt man, wer sich da nicht gut bewegt, wird gleich Vorsitzender des Wissenschaftsrates. Und Sie wurden in der jetzt gerade zurückliegenden Januarsitzung wieder für ein weiteres Jahr zum Vorsitzenden gewählt. Und wenn Sie mir diese einzige Bemerkung vielleicht doch erlauben, ein Jahr, was für den Wissenschaftsrat möglicherweise eine neue Ausdifferenzierung bedeuten könnte, nämlich die deutschlandweit erste Universität in freier Trägerschaft, die das Promotionsrecht auf Basis der Empfehlung des Wissenschaftsrats erhalten könnte. Daran merken Sie, was für eine Amtszeit bei Herrn Strohschneider mit epochaler Qualität auf ihn warten könnte. Peter Strohschneider, ich mache es so wie Sie. Sie haben auch immer gesagt, lieber Janssen, Sie haben das Promotionsrecht noch nicht. Ja, genau. Und deswegen, also Sie merken nur, wir können auch Konjunktive.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht. Ja. Darüber reden wir aber 2011 dann hoffentlich nicht mehr. Gut, lassen Sie diese Bemerkung zur Seite. Das hat heute hier nichts zu suchen. Peter Strohschneider gilt als jemand, der sich nicht nur sehr gewissenhaft in neue Themenfelder einarbeitet, sondern auf den die Bezeichnung des Aktenfressers offenkundig zu passen scheint, was eine gewisse Koinzidenz darstellt, weil es noch jemanden in München gab, der mit diesem Terminus technicus des Aktenfressers in Verbindung gebracht worden ist. Er wirkt als ein sehr angenehmer Manager. Er arbeitet nicht im Alleingang. Das heißt, er bindet tatsächlich Personen aus seinem Umfeld kommunikativ ein. Und diese Information, Herr Strohschneider, habe ich aus Ihrem Umfeld. Von daher kann das stimmen. Er ist also ein guter Wissenschaftsmanager und er ist offenkundig auch ein besonderer Wissenschaftspolitikmanager und der Wissenschaftsrat ist eine wissenschaftspolitische Institution, den die Financial Times Deutschland mal beschrieb als einen unbestechlichen Antipolitiker. Und die Financial Times beschrieb das so, statt mit Manövern glänzt er in seinem Berufsleben vielmehr mit Sachkunde und Eloquenz, um seinen Standpunkt deutlich zu machen. Und diesen sozusagen Sachverhalt sind zwei Dinge sozusagen hervorzuheben. Es ist die Eloquenz und es ist aber auch das Deutlichmachen. Also lassen Sie mich in Bezug vielleicht auch auf die gestrige Veranstaltung mit Helmut Karasek noch eine letzte Anekdote erzählen, um sozusagen deutlich zu machen, dass Herr Strohschneider tatsächlich nicht nur Wissenschaftsratsvorsitzender ist. Herr Strohschneider, Sie wurden mal vom Bayerischen Rundfunk gefragt, warum Sie nicht selber Romane schreiben, wie zum Beispiel Name der Rose oder so. Und ich finde, es war ja auch eine ziemlich unbescheidene Frage, also warum schreiben Sie nicht mal so einen Roman wie der Name der Rose? Und Ihre Antwort war sozusagen die folgende, der Name der Rose ist ein fulminanter Roman. Ich sage das nicht nur als Mittelalterphilologe, nein, das ist auch unabhängig davon wirklich ein guter Roman. Warum schreibe ich keine Romane? Weil ich meinem eigenen ästhetischen Vermögen vermutlich deutlich weniger zutraue als meinem analytischen Vermögen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als ein kleiner sozusagen Gast in der Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates zur Differenzierung im Hochschulwesen habe ich mich von diesem analytischen Vermögen selbst überzeugen können. Und während er sich in dieser Sitzung noch von der Zeppelin-Universität überzeugen lassen musste, deswegen ist es sozusagen mir ein besonderes Vergnügen, mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herrn Strohschneider begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich auf ein analytisches Vermögen und den Vortrag zur Identität der Universität. Heißen Sie sehr herzlich mit mir willkommen, Peter Strohschneider.
Ja, Herr Präsident, lieber Herr Jansen, jetzt haben Sie die Messlatte ja so hoch gelegt, dass ich anstandslos aufrecht runter durchkomme. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Bin mit Vergnügen gekommen. Tatsächlich mit Vergnügen. Leicht gejetlaggt, aber tatsächlich mit Vergnügen. Und nicht nur deswegen, weil der deutsche Bildungsföderalismus für Leute wie mich ja auch durchaus ein orthopädisches Phänomen ist. Also, meine Damen und Herren, verehrte Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Präsident hat angespielt auf Derridas Nachdenken über die unbedingte Universität und dabei auch beschrieben, wie Derrida Freiheit und Verantwortung, die an die unbedingte Universität, in denen sich die unbedingte Universität konstituiert, wie die sich in actu, im wissenschaftlichen Geschäft, verwirklichen. Von einem solchen, trotz aller Lorbeeren über analytische Vermögen, von einem solchen in actu Vollzug einer disziplinären, etwa wissenschaftssoziologischen, wissenschaftsorganisationssoziologischen oder wissenschaftstheoretischen Reflexion kann heute keine Rede sein. Ich nehme zwar sozusagen eine Metaebene ein, aber eine, die, wie soll ich sagen, die mit meinem derzeitigen Amt zu tun hat, nicht mit meinen disziplinären Interessen und Präferenzen. Ich sage das deswegen, weil, wenn es anders wäre, wenn es anders sein sollte, dann die Berücksichtigung des Verhältnisses der institutionellen Ebene von Universität und der epistemischen Dimensionen von Universität in einer anderen Weise erfolgen müsste, als ich das heute mache, heute Abend. So, ich halte gewissermaßen einen, wissenschaftsorganisatorischen, wissenschaftspolitischen Impuls, ein wissenschaftspolitisches Impulsreferat, und bei dem läuft sozusagen die epistemische Ebene, also was wird an Wissen in der Universität wie produziert, wie prozessiert. Es läuft diese institutionelle Ebene gewissermaßen immer mit im Hintergrund. Ich spreche aber über die institutionellen und vor allem auch über die organisatorischen Dimensionen von Universität. Dieses in der Hoffnung, dass es mehr ist als bloß Wabu-Wabu, und in der strikten Erwartung, dass bei den Münchner Aktenfressern sich verschiedene Typen wenigstens noch unterscheiden lassen sollten. Nämlich zum Beispiel solche, die absurderweise für Bürokratieabbau in Europa inzwischen zuständig sind, und solche, die auch noch nebenher etwas anderes machen. Also in der Hoffnung, auch künftig als Irritationsagent noch Akzeptanz finden zu können. Meine Damen und Herren, Intellektuelle, so scheint es, sind Untergangsliebhaber. Sie bevorzugen Geschichten, die schlecht ausgehen. Bücher wie Thomas Manns Buddenbrooks, die vom Verfall einer Familie handeln. Manchmal ist das ganze Abendland dem Untergang geweiht, wie bei Oswald Spengler. Manchmal auch nur die französische Oberschicht, die dann in der Erinnerung an die Temps perdu aufgehoben ist. Und wenn Intellektuelle sich unterhalten wollen, sich amüsieren, dann mit Woody Allen, dessen Geschichten, zumal die erotischen, auch kein gutes Ende finden. Spätestens im 20. Jahrhundert, vielleicht schon etwas früher, etwa bei Richard Wagner, lässt sich eine Konjunktur von Verfallsgeschichten beobachten, welche bis heute durchaus nicht ohne Reizwirkung auf die Hochkultur bleibt. Wie also sollte solche heimlich unheimliche Lust am Untergang, wie sollte sie nicht auch die Erzählungen von jener Institution prägen, welche nicht zum geringsten ja damit befasst ist, Leser und Autoren solcher Untergangsgeschichten intellektuell zu sozialisieren? Wie sollten Hochgebildete, die sich angewöhnt haben, Erfolgsgeschichten und Happy Endings für eine Sache Hollywoods oder der Spielfilmredaktion beim ZDF zu halten, wie sollten sie nicht versucht sein, auch von der Universität in eben der Weise zu reden, in der sie von der Liebe, der Familie, der Gesellschaft oder der Bildung überhaupt reden? eben als Verfallsgeschichte. Die Geschichte der Universität scheint in Deutschland nicht anders, denn als allein diejenige ihres Verfalls und Untergangs erzählt werden zu können. Darin scheint sich das Titelzitat meines Vortrags nahtlos einzufügen. Es stammt aus dem 1920 entstandenen Gedicht »The Second Coming« des irischen Lyrikers William Butler Yeats, »Things fall apart, the center cannot hold«. Das Zentrum, das Center, dessen Bindungskräfte heute Abend zur Diskussion stehen, ist die Deutsche Universität. Genauer, die Idee ihrer Einheit, die Vorstellung, dass ihre Einheit allein als Einheitlichkeit denkbar sei. Und die Atrophie dieser Vorstellung, dass die Einheit der Universität allein als deren Einheitlichkeit denkbar sei, die Atrophie dieser Vorstellung allerdings will ich nicht im Muster von Verfallsgeschichten thematisieren, sondern als notwendigen Transformationsprozess, womöglich als den Fortschritt eines Hypertrophie-Verlustes. Begründen will ich also die These, es sei weniger der strukturelle Verlust der Einheitlichkeit der Universitäten, es sei vielmehr das semantische Festhalten an einer fiktiven Einheitlichkeit ein Problem des aktuellen Hochschulsystems. Die Universität, und der Singular ist ja ein Garant der Einheitlichkeitsfiktion, die Universität hat als ein institutionelles Format seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts einen radikalen Wandel durchlaufen, und zwar nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern auf allen Kontinenten. Im Zuge der Massification, der enormen Expansion höherer Bildung, wurde aus einer Institution, die neben der gediegenen Pflege von Wissenschaft und Forschung, Pflege ist ein Begriff aus den deutschen Hochschulgesetzen, die neben der gediegenen Pflege von Wissenschaft und Forschung vor allem der Selbstreproduktion einer gesellschaftlichen Elite diente, wurde aus einer solchen Institution eine Sozialisationsinstanz für stetig wachsende Teile der nachwachsenden Generation. Und gegen allen Kulturpessimismus, der im deutschen Ausdruck Vermassung stets konnotiert ist, muss man sagen, dies ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Und nicht leicht ist eine Kritik dieser Entwicklung, für die ich jetzt einstweilen erst nur den Begriff der Massification verwende, und nicht leicht ist eine Kritik dieser Entwicklung denkbar, die nicht, eine Kritik, die nicht mit Dynamiken der wissenschaftlich-technischen Zivilisation sowohl als mit den Prinzipien unseres Gesellschaftsvertrages in ein Spannungsverhältnis geriete. Nicht leicht ist eine Kritik der Massification denkbar, die nicht in ein Spannungsverhältnis geriete, sowohl mit den Dynamiken der wissenschaftlich-technischen Zivilisation als mit den Prinzipien unseres Gesellschaftsvertrags, nämlich den Integrations-, den Inklusionsversprechungen, den Partizipationsversprechungen und Ansprüchen der demokratischen Gesellschaft. Wachsende Bildungspartizipation allgemein, fortschreitende Akademisierung im Besonderen sind Prozesse der sozialen Inklusion, Prozesse der sozialen Inklusion, welche Gestalt und Kohäsionsmuster der gegenwärtigen Gesellschaft entscheidend prägen. Tatsächlich arbeiten die Universitäten am Umbau der Gesellschaft mit und sind sie zugleich von der Gesellschaft Veränderungen in ihrer eigenen Architektur, in ihrer eigenen Verfassung betroffen. Wissenschaftliche Bildung und Ausbildung immer weiterer Teile der Gesellschaft sind Moment einer Verwissenschaftlichung moderner Lebenswirklichkeit überhaupt. Die Heraufkunft nicht einer Wissensgesellschaft, sondern vielmehr der Wissenschaftsgesellschaft, deren Heraufkunft geht einher damit, dass in immer weiteren Bereichen der Lebenswelt, dass dort die Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die Anwendung wissenschaftlicher Methodiken und Techniken zur einzigen, jedenfalls zur wichtigsten Quelle von Legitimität wird. Im institutionellen Gefüge direkt beobachten lässt sich das, zum Beispiel an der Akademisierung immer weiterer Berufsfelder, also der Einordnung vormals beruflicher Bildung in den Hochschulsektor. Im 19. Jahrhundert wird mit der übrigens kontroversen Aufwertung der Ingenieurschulen zu Hochschulen und dann mit ihrer Berechtigung zur Promotion ein entsprechender Schritt vollzogen. Und seither ist dieser Prozess der Verwissenschaftlichung und der Einpassung immer neuer gesellschaftlicher Teilsegmente in Hochschulformate, seither ist dieser Prozess nicht mehr abgerissen. Die Akademisierung der Elementarpädagogik und weiter Teile der Gesundheitsberufe sind nur die jüngsten Beispiele. Ich versuche ein bisschen sachlich zu bleiben, aber es geht natürlich um die Debatten, wo es dann heißt, muss jede Krankenschwester denn Abitur haben und studieren. Und in diesen Debatten ist nicht viel mehr drin als ein Ressentiment. An immer komplexer werdende Umwelten passen sich die Hochschulen also durch Binnendifferenzierung an. Sie verändern sich in dem Maße, in welchem die Gesellschaft differenzierter wird. Differenzierter nicht zuletzt aufgrund jener Dynamiken der Verwissenschaftlichung, die es ohne die Universitäten schwerlich geben könnte. Der Anspruch von Wissenschaft auf Allzuständigkeit und auf privilegierten Weltzugang, dieser Anspruch lässt die Organisationen, in denen diese Wissenschaft betrieben wird, er lässt sie nicht unberührt. Die Organisationen attrahieren immer mehr Menschen mit immer heterogenen, immer heterogener werdenden Herkünften, Erwartungen und Ansprüchen. Und das heißt, die Organisationen attrahieren immer auch neue, weitere sachliche Problemzusammenhänge, die mit diesen immer diverseren Populationen in die Universitäten hineinkommen. Und damit gehen für die Universitäten, so wie sie gegenwärtig verfasst sind in unserer Republik, damit gehen für die Universitäten Überdehnungen in mindestens drei Dimensionen hervor. Ich beschreibe jetzt sozusagen ein Problemfeld in drei Perspektiven, nämlich quantitative Überdehnungen, Leistungsüberdehnungen und semantische Überdehnungen. Also quantitative Überdehnungen zunächst. Eine Bildungsinstitution, die für 5% einer Alterskohorte konzipiert war, bleibt sich nicht gleich, wenn bei steigender Tendenz 40% einer Alterskohorte an ihr einen Abschluss anstreben. Sie wird quantitativ überdehnt. Auf diesen seit Jahrzehnten beobachtbaren Prozess gab es bereits in den 70er Jahren insbesondere zwei hochschulpolitische Reaktionen. Und die sind bis heute prägend, auch in den Dimensionen, in denen sie gescheitert sind, bis heute prägend. Die erste institutionelle Reaktion auf diesen Prozess fortschreitender Massification ist der sogenannte Öffnungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der die Hochschulen zur erschöpfenden Auslastung ihrer Kapazitäten verpflichtete. Der Ausdruck erschöpfen steht da tatsächlich drin und man kann nur sagen, es werden nicht alle Verfassungsgerichtsurteile so schnell und umfassend umgesetzt wie dieses. Also ein Urteil, das die Hochschulen zur erschöpfenden Auslastung ihrer Kapazitäten verpflichtet und das sich heute mit der Metapher oder in der Erinnerung jedenfalls älter werdender Bildungspolitiker mit der Metapher von der Untertunnelung des Studentenberges verbindet. Man hat angenommen, dass es einen demografischen Berg gäbe und dass der dann aber wieder auf der anderen Seite mit Fortgang der Zeitschiene absinke und dass nur darauf ankomme, diesen Tunnel durch diesen Berg zu bohren. In dem damals angebohrten Tunnel steckt das deutsche Hochschulsystem noch immer und der Berg, unter dem die Planungsoptimisten der 70er Jahre rasch hindurchschlüpfen wollten, dehnt sich aus wie in einer Kafka-Erzählung. Ich hätte eigentlich sagen müssen, wie in einer Dürrenmatt-Erzählung, aber mir ist nicht mehr eingefallen, wie die heißt. Wenn mir das jemand sagen könnte, da wäre ich dankbar. Es gibt eine Erzählung von Dürrenmatt, wo einer in den Zug steigt und dann irgendwie einen dieser großen Basistunnel durchfährt und der Zug kommt aber am anderen Ende nicht raus. Also das wäre sozusagen eine ziemlich schaurige Geschichte. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt, deswegen assoziieren wir Kafka. Überfüllte Hörsäle und Raumknappheit, schlechte Betreuungsverhältnisse, Verhältnisse mit hohen, zu hohen Abbruchquoten, Verschleiß von Lebenszeit und Lebensenergie bei Studienorganisationen, Prüfungen, Korrekturen und vielem anderen mehr sind die Folgen. Sie alle, nehme ich an, werden diese Probleme wenigstens vom Hörensagen kennen, nicht natürlich aus eigener Anschauung, aber für einige von Ihnen mag das Hörensagen ja ein Grund gewesen sein, Ihr Glück an einer privaten Hochschule zu suchen, die nicht unter solchen elenden Verhältnissen operieren muss. Die zweite hochschulpolitische Reaktion der 70er Jahre auf die Massification im Bereich der tertiären Bildung war die Implementierung eines neuen Hochschultyps, der Fachhochschule. Die Fachhochschule sollte mit ihrem Primat der Lehre, mit ihrer Konzentration auf Berufsqualifizierung, auf Anwendung wissenschaftliches Wissen in konkreten außerakademischen Kontexten und mit ihrer spezifischen institutionellen Nähe zu solchen außerwissenschaftlichen Kontexten, sie sollte den Ansprüchen einer wachsenden Zahl von Studierenden besser gerecht werden können als die Universität. Das war sozusagen der Versuch einer Differenzierung von oben. Er ging freilich einher mit der Preisgabe der Einheitlichkeit der Organisationen, nämlich der Universität, mit der Preisgabe der Einheitlichkeit der Organisationen der höheren Bildung. Faktisch war das Prinzip des One Size Fits All hier bereits durchbrochen. Der Erfinder der Fachhochschule war der Wissenschaftsrat. Ich lese die Fußnoten nicht alle mit. Die Unterscheidung zweier Hochschultypen war eine systematisch zunächst plausible Reaktion auf diese Massifizierung der akademischen Bildung in Deutschland, und zwar plausibel auch für diejenigen, die das Einheitlichkeitsmodell der Universität konservieren wollten. Denn gerade die Einrichtung nebenuniversitärer Institutionen der tertiären Bildung für eine große Zahl der Studierenden stabilisierte im Gegenzug die Universität als Leitinstitution des Hochschulsektors und ermöglichte das zunehmend fiktiver werdende Konzept von der Einheitlichkeit der Universität beizubehalten, weil die Differenz gewissermaßen in einen anderen institutionellen Typus ausgelagert war. Die Einführung einer Typendifferenz wirkte also auch Die Einführung einer Typendifferenz Universität-Fachhochschule wirkte also auch als Blockade weiterer Differenzierung. Noch heute wird in österreichischen Masterplans von der Entlastungsfunktion der Fachhochschulen für die Universitäten gesprochen. Und nicht nur daran zeigt sich, dass die Typendifferenz Universität-Fachhochschule keineswegs nur rein funktional ist, sondern dass sie auch als ein Rangunterschied wahrgenommen wird. Ein Rangunterschied, welcher durch hochschulpolitische Kalmierungsformeln wie gleichwertig, aber andersartig, natürlich nicht verdeckt, sondern ständig diskursiv bewusst gehalten wird. Das Auseinandertreten von Funktionen und symbolischen Geltungschancen, wie es sich in solchen Rangunterschieden und Funktionslogiken beobachten lässt, das Auseinandertreten von Funktionen und symbolischen Geltungschancen ist das eine Problem im Verhältnis von Fachhochschulen und Universitäten. Das zweite, jedenfalls das zweite, das ich nennen will, sind die Proportionen. Nach wie vor werden nämlich 70% eines Altersjahrgangs in der Bundesrepublik an Universitäten ausgebildet und lediglich 30% an Fachhochschulen, nicht andersherum. Die Fachhochschulen wurden nämlich nicht in dem eigentlich erforderlichen Maße ausgebaut und auch die Verlagerung von Fächern aus der Universität in die Fachhochschulen ist im Ansatz stecken geblieben. Und es gibt sozusagen einen Kanon von solchen Fächern im Bereich der bildungspolitischen Diskurse jedenfalls, die dafür die geborenen Kandidaten wären, aus den Universitäten in die Fachhochschulen ausgelagert zu werden. Pharmazie, Bauingenieurwesen, die Lehrerbildung unterhalb des Sekundarbereichs und so weiter und so fort. Also, die Proportionen. 2:1 anstatt, wie ursprünglich einmal geplant, 1:2. So dauert die quantitative Überdehnung der Universitäten fort und das heißt, es ist schon aus diesem Grunde der Fortdauer der quantitativen Überdehnung illusionär zu meinen, die Universitäten ließen sich einheitlich auf ein so kleines Format zurückschrumpfen, dass sie sich wie früher auf die exklusive Funktion der Reproduktion einer bildungsbürgerlichen Elite konzentrieren könnten. Ist das aber richtig, dann ist nicht zu sehen, wie die schwierige Situation der staatlichen Universitäten jedenfalls ohne weitere Differenzierungsschübe sollte verbessert werden können. Es ist aus all den bisher nur angedeuteten Gründen doch eine ganz wirklichkeitsfremde Vorstellung. Das deutsche Hochschulsystem kenne Vielfalt und Umfang seiner Funktionen mit 60, 70, 80, 90 gleich funktionierenden, qualitativ gleichwertigen und in ihren Selbstentwürfen ununterscheidbaren Universitäten. Es könne seine Funktionsvielfalt so erfüllen. Zweitens, Leistungsüberdehnung. Das soll hieran anschließen. Die Universitäten dienen der Pflege der Wissenschaften. So oder so ähnlich lauten die Formulierungen in den Landeshochschulgesetzen. Pflege der Wissenschaften. Die ganze Wahrheit ist das aber schon lange nicht mehr. Gerade weil sie sich zum erfolgreichsten Organisationsmodell von Wissenschaften entwickelten, und Universitäten sind ja nicht das einzige Organisationsmodell von Wissenschaften, auch Universitäten und Fachhochschulen nicht. Es gibt Akademien, es gibt Max-Planck-Institut, es gibt Ressortforschungseinrichtungen, es gibt Industrieforschung und so weiter. Es gibt ein ganzes Spektrum von Organisationsmodellen für Wissenschaft. Gerade weil sie sich zum erfolgreichsten Organisationsmodell von Wissenschaft entwickelten, gerade weil die Wissenschaften ihre Zuständigkeiten ausdehnen und konkurrierende Weltzugänge marginalisieren, gerade deswegen assimilieren die Universitäten weitere Aufgaben oder sind sie mit der Zumutung weiterer Aufgaben konfrontiert, assimilieren sie weitere Aufgaben, die sie nun neben der ursprünglichen Funktion bewältigen müssen. Weitere Aufgaben von der Lösung verschiedenster gesellschaftlicher oder nationalökonomischer Probleme bis zur Beförderung der regionalen Wirtschaftsentwicklung, von der Sportförderung über eine Bereicherung der örtlichen Kulturszene, das ist, was wir heute gerade machen, bis zur Integration von Migrantinnen und Migranten, vom Innovationsinkubator für marktfähige Produkte und Dienstleistungen bis zur Maximalversorgung von Schwerstkranken. Alle diese Leistungen und noch viele andere werden von den Universitäten erwartet und von ihnen in der einen oder anderen Weise ja auch erbracht. So treiben sie die Universitäten in ein Leistungsparadox hinein, denn es ist zugleich ja die Eigenart von Wissenschaftsinstitutionen, dass sie immer auch mehr und anderes leisten müssen, als die Gesellschaft von ihnen erwartet, um leisten zu können, was die Gesellschaft von ihnen erwartet und was sie nur von ihnen erwarten kann. Und zudem gibt es für die Universitäten aus diesem Leistungsparadox keinen einfachen Ausweg. Allein für Einsamkeit und Freiheit der Forschung, wie die alte Pathos-Formel der Humboldt-Universität gelautet hatte, allein für Einsamkeit und Freiheit der Forschung würde die Gesellschaft vermutlich kaum jene Milliardenbeträge bereitstellen, ja vielleicht nicht einmal bereitstellen sollen, jene Milliardenbeträge, derer die Hochschulen bedürfen. Erst die große Nachfrage der Studierenden begründet jenen personellen Ausbau der Universitäten, an welchem dann auch die Forschungsleistungen der Universitäten als ein typisches Koppelungsprodukt hängen. Für die einzelne Organisation wächst unter solchen Gegebenheiten die Vielzahl und Vielfalt der individuellen und kollektiven Erwartungen, mit denen sie konfrontiert wird, wächst diese Vielzahl und Vielfalt der Erwartungen so stark an, ja so sehr ins Übermaß, dass funktionale Ausdifferenzierung als Reaktion naheliegt. Also die Spezialisierung von organisatorischen Typen und Formaten auf spezifische Aufgaben, auf je spezifische Aufgaben, ihre Konzentration jeweils auf Teilbereiche des gesamten Erwartungsspektrums. Ein Diskurs hingegen, der die Einheit der Universität als ihre Einheitlichkeit und als bedroht beschreibt und ihren Verlust dramatisiert, die Untergangsgeschichte, sie stabilisiert demgegenüber eher die systematischen Überforderungen der Universitäten, als dass er Möglichkeiten der Abhilfe eröffnen würde. Die Flucht in einen solchen Diskurs, ich habe von einem Wissenschaftsratsmitarbeiter, Olaf Barth, der eine Geschichte des Wissenschaftsrats geschrieben hat, bevor er dort Mitarbeiter wurde, den Ausdruck Humboldtianismus. Das ist so ein kleiner Kampfbegriff. Also, die Flucht in einen solchen humboldtianistischen Diskurs. Die Idee ist, dass man den Wilhelm von Humboldt von 1810 gegen die Humboldtianisten von 1900 bis 1960 verteidigen muss. Dafür soll der Ausdruck Humboldtianismus stehen. Die Flucht in einen solchen humboldtianistischen Diskurs ist übrigens nicht zuletzt deswegen verlockend, weil der Übergang in ein funktional deutlich differenzierteres Hochschulsystem natürlich mit gravierenden Veränderungen und natürlich mit harten Konflikten einhergeht. Das ist ja nicht irgendwie nach dem Motto, gut, dass wir drüber gesprochen haben, zu erledigen. Denken Sie, um bloß diesen einen Aspekt nochmal anzusprechen, an den eben schon erwähnten Umstand, dass der Ausbau von Forschungskapazitäten an deutschen Universitäten, vor allem daran hängt, dass gesellschaftlich anerkannte Lehrbedarfe geltend gemacht werden. Kein Mensch kann mit Forschungsbedarfen 29 Lehrstühle für Physik in der Schellingstraße auf der Nordseite oder 12 Lehrstühle für Germanistik auf der Südseite gerade gegenüber begründen. Es gibt keine Möglichkeit, so wie unsere Diskurse verfasst sind, ein solches Maß an Forschungspotenzial, jedenfalls strukturellem Forschungspotenzial, zu begründen, sondern das leitet sich ab aus den Lehrbedarfen, die damit bedient werden. In Prozessen oder Programmen funktionaler Differenzierung würde aber auf diese Schere von Forschungskapazitäten und Lehrbedarfen, etwa so reagiert werden können, dass sich einzelne Universitäten, Universitätsteile, Universitätsmitglieder zum Beispiel auf akademische Lehre spezialisieren und andere auf anderes. Also zum Beispiel auf akademische Lehre spezialisieren, nicht im Sinne völliger Abstandnahme von Forschung, aber doch im Sinne eines Tätigkeitsschwerpunkts. Das könnte dann auch zu einer entsprechenden funktionalen Unterscheidung von Personalkategorien führen. Wir haben im Wissenschaftsrat mit dem Vorschlag einer Professur mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in der Lehre einen Vorstoß in dieser Richtung unternommen, der uns nicht viel Freude gemacht hat und noch weniger Freunde, der kommuniziert wird als die Lehrprofessur. Der Wissenschaftsrat will die Lehrprofessur und ich räume sofort ein, wir haben zu wenig drüber nachgedacht. Wir haben übrigens auch über das Marketing zu wenig nachgedacht. Das Ding heißt Lehrprofessur und jemand sagt Lehrprofessur, und sie sagen, es heißt nicht Lehrprofessur, es heißt Professur mit einem Tätigkeit. Und das ist so sehr in der Defensive, dass die Debatte dann schon vorbei ist, bis ich überhaupt am Punkt bin. Also da haben wir nicht wirklich gut genug gearbeitet, aber ich glaube, wir haben einen systematischen Punkt getroffen. Die funktionale Differenzierung der Personalstruktur im Hinblick auf unterschiedliche Funktionen und Leistungen. Differenzierung der Personalstruktur im Hinblick auf unterschiedliche Funktionen und Leistungen, die in der Universität zu erbringen sind. Und es ist natürlich klar, dass die Notwendigkeit, dass es eines ist, die Notwendigkeit einer solchen verstärkten Akzentuierung von Lehre systematisch zu begründen, und dass es ein ganz anderes ist, diejenigen Personen konkret zu benennen, die dann einen solchen Schwerpunkt sich zu eigen machen dürfen. Ist ja klar. Das gehört zu den Konflikten, die mit der Differenzierung des Hochschulwesens verbunden sind. Ich will ein drittes ansprechen, den Begriff der Universität. Ich würde in unserem anschließenden Gespräch gerne von Ihnen erfahren, ob Sie nicht nur an einer University, sondern ob Sie an einer Universität studieren und woran Sie das erkennen und was eigentlich die University im Schlepptau von dem Zeppelin besagen will. Die Semantik der Universität also, begriffsgeschichtlich, steckt in ihr der Anspruch, alles relevante Weltwissen in einer Institution zu bündeln. Die Universitas der drei ursprünglich konstitutiven Fakultäten, Theologie, Jurisprudenz, Medizin und der auf die drei Professionsfakultäten vorbereitenden Artistenfakultät. Solche institutionell abgebildete Einheit des Wissens, wie es sie an den mittelalterlichen Universitäten geben konnte und unter Umstülpung des Modells, nämlich der philosophischen als der Nachfahren der Artistenfakultät, als der höchsten über den drei Professionsfakultäten in der Humboldt-Universität, solche früher einmal institutionell abbildbare Einheit des Wissens ist in der Moderne längst auseinandergebrochen. Die Struktur heutiger Universitäten bringt nicht mehr eine Einheit des Wissens zum Ausdruck und auch nicht mehr die Einheit eines Wahrheitsbegriffs natürlich, sondern sie bringt institutionelle Selektionen zum Ausdruck. Das spezifische Profil, wie man so sagt, einer Einrichtung, die Schwerpunkte, die Schneisen gewissermaßen, die sie durch hochkomplexes und hochgradig unübersichtlich gewordenes Wissen zu schlagen ermöglicht. Damit geht unverkennbar einher eine Inflation des Universitätsbegriffs selbst. Dass hier und da der Untergang der Universität vermutet wird, hindert offenbar nicht, dass immer neue institutionelle Formen danach streben, sich des Titels der Universität zu versichern und auch der in ihm vermuteten symbolischen Kapitalien. Ist es gerade die Krise der Universität, die sie attraktiv macht? Das wäre ja eine These, die sozusagen von der Vorliebe des Bildungsbürgertums für Untergangsgeschichten her gut erklärt werden könnte. Ist es das Maß der Selbst, ist das Maß der Selbstdramatisierung ein Garant von Bedeutsamkeit? Die Inflation des Universitätsbegriffs ist jedenfalls offenkundig. Die für ihre Ausbildung in musikbildender Kunst, Schauspiel und Tanz berühmte Folkwang, ehemalige Folkwang-Hochschule in Essen, heißt neuerdings, also wenn ich das kommentieren darf, bizarrerweise Folkwang-Universität. Keine Fachhochschule, die nicht im englischen Untertitel als University of Applied Sciences firmierte. Die glänzend ausgewiesene Medizinische Hochschule Hannover gilt wie andere monodisziplinäre Hochschulen als Universität. Und das ist doch jedenfalls dann eine Contradictio in adjecto, wenn dem Begriff Universitas wenigstens eine Restsemantik noch zukommen sollte. Was in solchen Denominationen sich abzeichnet, ließe sich in einer juristischen Sprache als das Fehlen eines materiellen Universitätsbegriffs bezeichnen. Und Herr Janssen, Sie haben ja nicht vom Begriff, sondern von der Idee der Universität gesprochen. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Punkt, wo man die Wörter mit Bedacht wählen muss. Wir wissen, glaube ich, allenfalls noch undeutlich, was die Universität ist. Die Erosion der alten humboldtianistischen Pathosformeln ist auch und gerade dort unübersehbar, wo sie noch immer wie eine Monstranz präsentiert werden. Einheit von Forschung und Lehre, Einsamkeit und Freiheit lauten die Formeln, doch ist unklar, was sie heute besagen können. Und so besetzen die Formeln bloß jene Leerstelle, welche der Verlust eines verbindlichen Universitätsbegriffs hinterlassen hat. Verfassung und Verfassungsrechtsprechung beschränken sich mit besten Gründen auf eine juristisch-formale Bestimmung von Wissenschaft und Universität. Und unter dieser Voraussetzung rückt dann das Kriterium des Promotionsrechts, als ein formales nämlich, immer stärker ins Zentrum des Universitätsbegriffs. Grosso modo kann man daher mittlerweile sagen, aber nur grosso modo, Sie werden gleich sehen, warum. Jede Einrichtung, die das Promotionsrecht besitzt, ist eine Universität. Jede, die es nicht hat, ist irgendetwas anderes. In der Regel eine Fach- oder Kunsthochschule, denn weitere Kategorien hat das deutsche Hochschulsystem kaum zu bieten. Wo also sind wir hier? Für die Klassifikationsprobleme, die sich aus dieser Typenarmut ergeben, Universitäten und Fachhochschulen und dann noch so etwas wie Kunsthochschulen, das sind sie aber auch nicht. Für die Klassifikationsprobleme, die sich aus dieser Typenarmut ergeben, ist die ZU ein besonders prägnantes Beispiel. Es ließe sich in diesem Zusammenhang aber auch sozusagen im Gegenlicht darauf hinweisen, dass unterdessen eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Hochschulformate das Promotionsrecht besitzt, und zwar von klassischen Universitäten mit mehreren Fakultäten inklusive Medizin, die dann zwecks Präzisierung tautologisch voll Universitäten heißen, Also von Volluniversitäten über Einfachhochschulen, das ist schwer zu sprechen, also ich meine ein monodisziplinäre Einfachhochschulen, die sich auch einmal wie die Einfachhochschule, die Kirchliche Hochschule in Neuendettelsau, lediglich 7 Professorenstellen haben können. Also von klassischen Universitäten über solche Einfachhochschulen bis hin zum Typus einer Weiterbildungsuniversität, einem Typus, den die Verwaltungshochschule in Speyer ziemlich nahe kommt. Alle diese Fälle werden ins große Gehege des Universitätsbegriffs einwandern, ins große Gehege des Universitätsbegriffs ein, sodass dieser Begriff selbst immer unbestimmter wird. Und das führt an einen Grenzwert heran, an welchem Grenzwert dann eine Umkehrung der eben eingeführten Gleichung, nämlich akademische Einrichtungen mit Promotionsrecht sind Universitäten, einen Grenzwert, wo die Umkehrung dieser Gleichung dann nicht mehr ohne weiteres gilt, die Umkehrung nämlich, dass Einrichtungen, die wie Universitäten sind, das Promotionsrecht besitzen. Das sieht man an der ZU. Und daran lässt sich dann auch sehen, dass die semantische Überdehnung des Universitätsbegriffs nicht nur ein Philologenproblem ist, sondern ein handfest wissenschaftspolitisches. Wenn immer unklarer ist, was eine Universität sei, wie kann Ihr Begriff dann zum Kriterium politischer, administrativer, finanzieller Entscheidungen werden? Was lässt sich aus derartigen Überlegungen folgern? Die aktuelle Hochschulpolitik jedenfalls hat umgesteuert. Sie antwortet auf den im Kern seit langem ja unveränderten Problembestand nicht mehr mit der Beschwörung von Einheitlichkeiten oder sonntags nur mit der Beschwörung von Einheitlichkeiten, werktags aber mit dem Lob der Differenz. Und sie versteht sich zu hochschulpolitischen Instrumenten wie der Exzellenzinitiative, welche die Unterschiedlichkeiten der Hochschulen forcieren. Fülle und Vielfalt der dem Hochschulsystem eigenen oder ihm zugemuteten Funktionen können, sagt die Hochschulpolitik, allein dann bewältigt werden, wenn nicht alle alles machen oder doch wenigstens normativ machen sollten. Arbeitsteilung, funktionale Differenzierung und Differenzierung der Anspruchsniveaus und Leistungshöhen sind unvermeidbar. Selbstverständlich hat der wissenschaftspolitische Jargon nicht Unrecht, wenn er sagt, was wir brauchen, sind internationale Spitzenforschungsuniversitäten, die die besten Köpfe anlocken oder noch besser die besten der besten Köpfe. Das ist nicht unrichtig. Richtig ist aber auch, was dieser Jargon keineswegs gleichermaßen leicht sagen kann, dass nicht exzellente, aber um ihre Qualität sich bekümmernde Hochschulen ebenso wichtig sind. Dass es zu wenig ist, Angebote nur für die Besten der Besten zu machen. Dass es auch Institutionen der Normal Science geben muss. Das legitime Mittelmaß, eine Universität, auch die sich von ihren regionalen Funktionen zum Beispiel her versteht, und die sich nicht schon als delegitimiert betrachten muss, wenn sie sich nicht als Wettbewerberin im Rennen um die künftigen Nobelpreisträger aufstellt. Denn das Hochschulsystem muss immer alles gleichzeitig leisten. Soziale Inklusion und intellektuelle Exklusivität, Spitzenforschung und Normal Science, Bildung und Ausbildung, Eliteproduktion und gesellschaftliche Kohäsion. Je mehr allerdings der Hochschulsektor insgesamt wächst, umso unwahrscheinlicher wird es, dass all dies in einem einzigen institutionellen Typus erfolgreich geleistet werden könnte. Das Hochschulsystem muss entlang, und das meine ich jetzt programmatisch, entlang verschiedener Parameter differenzierter werden. Und es kommt auf beides an, auf das differenzierter werden und auf die Auffächerung der Parameter, entlang derer es differenzierter wird. Wichtiger als das programmatische Festhalten an Einheitlichkeitsfiktionen ist die aktive Gestaltung solcher Unterscheidungsprozesse. Es wird Leistungsspektren geben und man kann sie ebenso tolerieren wie an den Rändern des Systems auftauchende Erscheinungen. Die Integration der Ingenieurwissenschaften in die deutschen Universitäten am Beginn des 20. Jahrhunderts war eine solche Erscheinung vom Rand her. Und trotz aller herablassenden Vorbehalte, mit denen sie seinerzeit konfrontiert war, ist sie eine Erfolgsgeschichte. Die herablassenden Vorbehalte sind in einem berühmten Ernst-Robert-Curtius-Zitat gebündelt, der einen Ruf an die RWTH Aachen hatte und den ablehnte mit der Begründung, er müsse dann den Professor für Heizung und Lüftung mit Herr Kollege anreden. Und in ähnlicher Weise, wie vor 110, 120 Jahren bei den technischen Hochschulen, in ähnlicher Weise wird das deutsche Hochschulsystem auch heute mit neuen Formen und Funktionen experimentieren müssen. Und das institutionelle Akkreditierungsverfahren des Wissenschaftsrats hat dabei eine Art von Gatekeeping-Funktion. Es dient nicht dazu, Ideenreichtum einzuschränken oder Neues an eine überzeitliche Einheitsidee der Universität als solcher zu assimilieren. Es setzt allein Mindeststandards durch. Differenzierung der Hochschulen und des Hochschulsystems bedeutet übrigens auch, ein Einheitskonzept von Studium aufzugeben. Es ist kein Geheimnis mehr, dass im sogenannten Bologna-Prozess Hochschulen, Landesregierungen, Akkreditierungsagenturen immer wieder auch Fehler gemacht haben. Es fehlt an entsprechender Finanzierung, vieles ist bei weitem zu undifferenziert, zu wenig hat man individuelle und gesellschaftliche Ansprüche einerseits mit den Eigenlogiken von Wissenschaft andererseits ausbalanciert und vieles mehr. Das kann man jetzt durchdeklinieren. All das kann man sachlich kritisieren und man kann es auch verbessern. Was am Versuch, diese Auseinandersetzungen, die gegenwärtig laufen, zu einem Dogmenkonflikt pro oder contra Bologna zuzuschärfen, was an diesem Versuch allerdings nicht überzeugend ist, finde ich, das ist das Pauschalmodell von Studium, von dem dieser Versuch nicht selten getragen wird. Das Modell nämlich eines universitären geisteswissenschaftlichen Vollzeitstudiums, das man direkt nach dem Abitur und mit dem Ziel einer wissenschaftlichen Karriere absolviert. Das ist das Modell, das sozusagen bei dem Versuch, ein Rollback der Bologna-Debatte zu erzeugen, immer als Einheitsmodell von Studium dahinter steht. Dieses Modell, also ich hätte auch sagen können, eines männlichen geisteswissenschaftlichen Vollzeitstudiums, weil Familienprobleme da nicht vorkommen und so weiter. Dieses Modell eines Vollzeitstudiums direkt nach dem Abitur, typischerweise in den Geisteswissenschaften mit dem Ziel der Selbstreproduktion des Wissenschaftssystems. Dieses Modell ist selbstverständlich weder obsolet noch illegitim. Es ist aber eben auch nicht allgemein verbindlich oder alternativlos. Es gibt neben ihm auch das strukturierte Studium im Kursverband der Natur- und Ingenieurwissenschaften. Es gibt das weiterbildende Teilzeitstudium eines an der Vermittlung von Wissenschaft mit Praxis interessierten Ökonomen. Es gibt Studiengänge in akademisierten Berufsfeldern, von denen ein Teil der Ausbildung an Fachschulen erbracht wird. Es gibt auch duale Studienangebote, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, die deshalb striktere Zeitregime brauchen, weil hochschulische und betriebliche Abläufe miteinander koordiniert werden müssen. Es mag sein, dass der eine oder andere unter Ihnen und gewiss der eine oder andere unter den Kollegen sich nicht kritiklos damit abfinden mag, wenn Ausbildungsformate wie die zuletzt genannten, also Doctor of Nursing, habe ich letzte Woche gesehen, sich nicht damit abfinden mag, wenn solche Ausbildungsformate neuerdings unter der Überschrift Studium firmieren. Wer solche Ausbildungsformate, und ich nehme noch gar nicht Stellung, sondern ich versuche nur die Konfliktlage zu beschreiben. Wer solche Ausbildungsformate allerdings aus dem Bereich der Hochschulbildung ausgeschlossen sehen möchte, der müsste sich zumindest fragen, was für Folgen hinsichtlich der Verteilung von Lebenschancen und gesellschaftlicher Teilhabe damit denn verbunden wären. Und solches Fragen führt sehr schnell zu der Einsicht, dass man im Raum handfester Interessenpolitiken operiert und dass es auch um die Verteilung von sowohl ökonomischem wie symbolischem Kapital geht bei der Frage, ob es einen Doctor of Nursing gibt oder nicht. Die größte Aufgabe der deutschen Hochschulen, der Hochschulentwicklung, der Hochschulpolitik, so wollte ich hier sagen, und ich signalisiere, damit ist es bald zu Ende. Die größte Aufgabe besteht darin, institutionelle Differenzierungsprozesse der hier ganz locker angedeuteten Art klug und sensibel zu gestalten. Sie zu gestalten, anstatt sich mit den Komplexitätsreduktionen eines Einheitsmodells von Universität zu trösten. Eines Einheitsmodells, das heute mutmaßlich die international sichtbare Forschungsuniversität besagt und nicht viel mehr im Horizont hat oder auf dem Schirm als das Jintao-Ranking. Die Aufgabe besteht darin, für die Legitimität unterschiedlicher Ansprüche und Qualitäten zu werben, Experimente zuzulassen, ohne sie mit dem Hinweis auf ein obsoletes Normalmodell zu verhindern. Die Aufgabe besteht darin, nicht in Reformdebatten mit dem Kampfbegriff Humboldt jeden neuen institutionellen Selbstentwurf einer Hochschule abzuwehren. Sie besteht darin, die Hochschulen auch als gesellschaftliche Einrichtungen zu begreifen, an die die Gesellschaft legitime Ansprüche stellen kann. Die wirklich ernsthafte Aufgabe besteht darin, die widersprüchlichen Leistungserwartungen an das System der Hochschulen nicht als störendes Element dieses Systems zu verstehen, sondern als sein Konstitutivum. Die widersprüchlichen, vielfältigen Leistungserwartungen. Und das heißt konkret, es wäre gut, wenn sich eine Reihe von funktionsspezifischen Hochschulen etablierte, spezialisiert zum Beispiel auf Weiterbildung, auf andere Zielgruppen als ausschließlich die besten Köpfe. Ich kann mir erstklassige Universitäten vorstellen, die explizit ihre Lehrleistung ins Zentrum rücken. Was spricht gegen den Versuch, in Deutschland auch die Idee des Liberal Arts College zu verfolgen? Könnten nicht Professional Schools ganz andere Praxisbezüge organisieren, als dies im klassischen Fächerkanon der Fachhochschulen der Fall ist? Der Ansatz der Zeppelin University, nicht Disziplinen, sondern Probleme zum Ausgangspunkt von Forschung zu machen, könnte sich auch in der institutionellen Struktur einer Hochschule abbilden. Verdichtungen der Kooperation von Universität und benachbarten Fachhochschulen könnten bis zur institutionellen Integration gehen, sodass eine Gesamthochschule neuen Typs entstünde. Auch ein polyglotter Campus wäre trotz aller Internationalisierungsdebatten noch immer eine neue Idee und so weiter und so weiter und so fort. Das deutsche Hochschulsystem wird mehr als bisher institutionelle Fantasie entfalten müssen. Das wird mit Phasen der Übergängigkeit, mit Phasen des Experimentierens einhergehen, mit Phasen, in denen nicht mehr alles in die alten institutionellen Raster eingepasst werden kann und Phasen, in denen die neuen Raster vielleicht noch gar nicht zur Verfügung stehen, weil wir sie erst denken müssen. Wir werden wahrscheinlicher, aber dauerhaft, denke ich mir, ein unordentlicheres, ein unübersichtlicheres Hochschulsystem haben. So ist die Welt und so weiß es nicht nur der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der uns lehrt, dass das Universum ohnehin immer unordentlicher wird. So weiß es in genauester Entsprechung zu Yeats' Things Fall Apart, und damit hatte ich ja begonnen, so weiß es auch Rainer Maria Rilkes achte Duineser Elegie. Wir ordnen's, es zerfällt. Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.
ZU on iTunes U. Mitnehmen zum Mitdenken.